Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Thiam.
Bonjour, Mesdames et Messieurs. Denn heute eröffnen zum 75. Mal die internationalen Filmfestspiele in Cannes. Ja, und was kann Cannes? Offensichtlich auch TikTok und Kryptowährung. Es scheint einige Veränderungen zu geben und über die sprechen wir in dieser Stunde. Außerdem geht es bei uns um den künstlerischen Werdegang, die Biografie von Liedermacherin Bettina Wegner.
Ach, vor einem ganzen Jahr, als ich noch sehr glücklich war, mich im Tanz zu drehen, denn mein Jan, er tanzte schön.
Liebeslieder waren das erste und lustig endeten die nie.
Bettina kommt am Donnerstag in die Kinos und ich spreche in knapp 20 Minuten mit dem Regisseur. Spanien wird für Europa eventuell zum Vorreiter. Als erstes Land will Spanien nämlich es anders machen, denn Frauen sollen künftig Anspruch auf freie Tage haben, wenn sie an Periodenschmerzen leiden. Gleich um 14:30 gibt es zum Gesetzentwurf eine Pressekonferenz. Demnach werde der Staat beispielsweise für die Kosten der Krankschreibung aufkommen. Franka Frey ist Journalistin und auch Autorin des Buchs Periode ist politisch, ein Manifest gegen das Menstruationstabu und jetzt zu Gast hier im Kompressor. Hallo.
Hallo.
Ja, was halten Sie denn als erstes von dem Gesetzesentwurf? Es gibt ja auch andere Länder, Japan, Taiwan und auch Indonesien, wo es das bereits per Gesetz gibt. Klingt ja erstmal sehr feministisch, der Ansatz, und vor allem auch den Frauen zugewandt.
Ja, also ich glaube schon, dass da eine feministische Motivation dahinter steckt und es ist auch eine begrüßenswerte Sache. Allerdings ist es auch ein zweischneidiges Schwert. Zum einen ist wichtig zu betonen, der spanische Gesetzentwurf beinhaltet nicht nur bezahlten oder Urlaub, ist ja auch ein irreführendes Wort. Es handelt sich ja dabei auch um starke Schmerzen und Beschwerden, die damit auch nicht bagatellisiert werden sollten. Es geht ja aber auch um Reformen in Bezug auf Abtreibungs Rechte, dass gerade Frauen unter 18 auch die Möglichkeit haben, besseren Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen zu haben und auch eine finanzielle Entlastung in Bezug auf hormonelle Verhütung ist geplant. In Deutschland wird das häufig auch medial etwas verkürzt dargestellt, was schade ist, denn natürlich geht es um sehr viel mehr als so etwas wie in Anführungsstrichen Menstruationsurlaub. Es geht vor allem darum, auch ein Bewusstsein zu schaffen, dass viele Menstruierende aufgrund von starken Periodenbeschwerden nicht gleichermaßen leistungsfähig sind. Was aber ganz wichtig ist, ist auch zu sagen, in vielen Fällen handelt es sich dabei auch um eine Krankheit, die zugrunde liegen kann, zum Beispiel Endometriose. Mhm. Und diese Krankheit ist tatsächlich auch in Deutschland sehr schlecht erforscht und wird auch nach vielen Jahren häufig erst diagnostiziert. Und wenn wir jetzt sagen, wir führen sowas in Deutschland ein, dann kann das natürlich zu einer Normalisierung von solchen Periodenbeschwerden kommen und noch einem weniger großen Interesse und Beachten dieser wirklich starken Periodenschmerzen und auch unerforschten Krankheitsbildern. Und das ist so eigentlich die größte Gefahr, die ich darin sehe, dass wir sowas in Deutschland einführen sollten. Aber das brauchen wir auch gar nicht, denn in Deutschland kann man sich glücklicherweise anders als in Spanien in einem Online-Verfahren krank schreiben lassen, relativ einfach, ohne auch einen Grund für die Krankheit anzugeben. Bis zu 3 Tagen geht das.
Genau, das wäre nämlich jetzt meine Anschlussfrage. Dann haben wir das an der Stelle aber auch schon geklärt. Wenn wir trotzdem nochmal auf das Land schauen, was sagen denn die Gewerkschaften und auch Arbeitgeber? Also könnte es nicht auch passieren, dass zumindest Arbeitgeber sich zweimal künftig überlegen, ob sie dann Frauen einstellen, und könnte es so nicht viel mehr zu einer auch Stigmatisierung kommen?
Ja, auf jeden Fall. Das kann passieren. Deswegen wird auch in Spanien gerade diskutiert, inwiefern das finanziell ausgeglichen werden kann, sodass es eben nicht zu einer Diskriminierung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt kommt. Aktuell steht im Raum, dass die Sozialversicherung diese Kosten übernehmen soll. Und auch hier wieder in Deutschland, da haben wir einfach eine andere Regelung, die das auch, die da dafür auch eine ganz andere einen ganz anderen Rahmen schaffen würde.
Und Sie selbst sagen ja auch, Menstruation ist ein politisches Thema. Wir wissen unbestritten, dass die Menstruation Auswirkungen auch auf die Arbeitsleistung von Frauen hat. Wie würden Sie denn sagen, sieht zyklusgerechtes Arbeiten aus?
Also das Interessante und das Spannende und das Wichtige ist auch anzuerkennen, dass nicht alle Frauen menstruieren, nicht alle Menstruierenden sind Frauen und auch zyklusbedingte Erscheinungen und auch Beschwerden sind sehr individuell. Manche leiden unter starken Schmerzen, aber nochmal, starke Schmerzen sind immer ein Zeichen des Körpers, dass etwas nicht stimmt und wir lernen häufig, ach, das ist normal, stell dich nicht so an, aber dem ist nicht so. Also das ist an der Stelle immer ganz wichtig zu sagen. Allgemein kann man aber viele unterschiedliche körperliche Erscheinungen während des Zyklus und gerade vor der Periode spüren. Die sind aber sehr, sehr, sehr individuell von Person zu Person anders. Unser Arbeitssystem ist eigentlich sehr starr darauf ausgelegt, dass jeder Mensch jeden Tag so 9-to-5-mäßig immer gleich leistet und immer dieselbe Leistung erzielen kann und auch auf Leistungssteigerung, Profitmaximierung ausgerichtet. Neuere Arbeitsmodelle setzen daran an, dass man mehr auf die individuellen Leistungsfähigkeitskapazitäten von Menschen schaut. Und da kann man auch den Zyklus mit einbeziehen. Man kann in vielen Bereichen, natürlich geht das nicht in jedem Job, aber in gerade kreativeren Bereichen kann man den Zyklus nutzen, indem man ein Bewusstsein dafür entwickelt, an welchen Tagen man sich vielleicht zu einer bestimmten Arbeit besonders leistungsfähig fühlt und an anderen Tagen eben gar nicht. Dahinter liegt aber auch der Gedanke, sich generell nicht zur Arbeit zu zwingen, wenn man eigentlich nicht möchte. Also jetzt kann man so ein bisschen sagen, das ist so Silicon Valley-Ansatz, aber es führt auch häufiger, das zeigen auch Studien, zu einer größeren Leistung, eben indem man guckt, okay, vielleicht gibt es Frauen, Menstruierende, die während des Eisprungs viel leistungsfähiger sind als in den Tagen vor der Periode. Und da macht es auch Sinn, sich dann auszuruhen und sich dann quasi die Möglichkeit zu geben, zu ruhen und wieder so die Batterien aufzuladen. Ein menstruationsfreundlicher Arbeitsplatz sieht aber zum Beispiel auch vor, dass man Menstruierende dahingehend entlastet, dass es einfach auf den Toiletten Menstruationsprodukte gibt, weil man braucht diese Produkte, um auch zur Arbeit und zur Schule zu gehen. Und einfach die Menstruation und den Zyklus mitzudenken in der Arbeitswelt, die ja auch sehr normativ geprägt ist von einem männlichen Arbeiter, der irgendwie jeden Tag so viele Stunden arbeitet, das ist schon ein sehr guter und progressiver Ansatz. Wir müssen halt aufpassen, dass es dabei nicht zu einer Verallgemeinerung kommt, nicht zu Diskriminierung und Stigmatisierung von Frauen als homogener Masse, die aufgrund der Menstruation gleichermaßen weniger leistungsfähig ist als der männliche Gegenpart.
Also ich danke Ihnen dafür, dass Sie uns erstmal aufgeklärt haben über die Gesetzeslage, die unterschiedlich in Spanien zu Deutschland ist und natürlich auch für Ihren Appell, was wir vielleicht mit in die Arbeitswelt übernehmen sollten oder auch müssen. Journalistin Franka Frey über die Debatte, die in Spanien geführt wird, beziehungsweise das Gesetz, das auf den Weg gebracht wird. Demnach sollen Frauen, wenn sie an starken Regelschmerzen leiden, Anspruch auf freie Tage haben. Ich danke für das Gespräch.
Ich sag danke, wiederhören.
Erkennen Sie, wem diese Stimme hier gehört?
Ach, wenn ich doch als Mann auf diese Welt gekommen wäre. Da wär ich besser dran und wüsste, wie sie sind. Und alles, was ich machte, wäre sicher halb so schwer. Und von der Liebe kriegte dann der andere das Kind.
Ach, wenn ich doch als Mann auf diese Welt gekommen wäre, von der Liedermacherin Bettina Wegner. Sehr stark, sehr gefühlvoll. Und ab Donnerstag gibt es einen Film mit ihr über ihr Leben und ihre Lieder, der in die Kinos kommt. Bettina heißt der Film und über den sprechen möchte ich mit Lutz Pehner. Er hat den Film gemacht. Hallo und herzlich willkommen im Kompressor.
Hallo, schönen guten Tag.
Lassen Sie uns mit der Idee und vor allem auch der Zusammenarbeit anfangen. Wie ist die entstanden? Bettina ist ja 1947 in West-Berlin geboren, dann allerdings in Ost-Berlin aufgewachsen, wurde mit 36 ausgebürgert. Sie sind in Ost-Berlin geboren, beschäftigen sich vor allem auch in ihren Arbeiten viel mit der Kultur und prominenten Persönlichkeiten der DDR. War das Ihre Motivation?
Also meine Motivation, einen Film mit ihr zu machen, ist, weil ich sie und vor allen Dingen ihre Lieder schon sehr lange kenne und weil das ein Leben ist, was die Brüche und Verwerfungen dieses Jahrhunderts oder des letzten halben Jahrhunderts sozusagen in sich trägt, in den Knochen und in der Seele von Bettina Wegner und natürlich auch in den Liedern ist es vorhanden. Und dann ergab sich jetzt, um es mal kurz zu sagen, einfach die Chance, mit ihr diesen Film zu machen.
Mhm. Ja, Sie haben es gerade schon gesagt, so ein bisschen markiert. Welche Etappen Ihres Lebens spielen denn da vor allem eine Rolle? Sie hat ja als Kind Stalin verehrt, dann sich als Teenager und auch als Künstlerin in ihren Texten eine klare humanistische Haltung angeeignet und will und wollte wahrscheinlich immer die Gesellschaft mitgestalten.
Also sie wollte vor allen Dingen Liebeslieder singen. Die war noch immer sehr traurig. Dann kam sie so Mitte der 60er Jahre in die sogenannte Hootenanny-Bewegung, also in die Singebewegung der DDR, wo man vor allen Dingen Volkslieder sang oder eben auch selbstgedichtetes. Und dann kollidierte sie aber mit den Funktionären der FDJ, die die Singebewegung etwas auf Kurs bringen wollten und sozusagen nach eigenen Interessen formatieren wollten. Und so stieg sie da aus und wurde eigentlich ganz selbstständig, also eine Liedermacherin, und entwickelte sich da fort. Diese Entwicklung wurde aber je unterbrochen durch den Einmarsch der Panzer in Prag 68, wo sie halt Zettelchen geschrieben hat und ihre junge Stimme gegen den Einmarsch erhoben hat und dann erstmal in die Produktion, für 2 Jahre in die Produktion befördert wurde als Bewährung. Danach machte sie dann aber eine Ausbildung zur Sängerin und so weiter.
Ja, das kann man auch sehr schön in dem Film alles sehen. Sie haben sie ja kurz nach dem Mauerfall kennengelernt und sind ihr auch in den letzten 30 Jahren immer wieder begegnet. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann ist Ihr Eindruck, dass sie ein Mensch ist, der in zwei Welten lebt. Ist es auch das, was den Film ausmacht? Und haben Sie sie als zerrissen erfahren?
Man kann sagen, sie ist natürlich jetzt inzwischen sehr bei sich, weil sie diese Zerrissenheit für sich angenommen hat. Aber sagen wir nicht Zerrissenheit, sagen wir Entwurzelung. Also sie ist mit 36 Jahren, musste sie die DDR, also Ost-Berlin, verlassen. Eigentlich wechselte sie ja nur die Stadt. Aber das war eine ganz andere Welt und damit hat sie ihr Publikum verloren und ist in gewisser Weise in diesem Drüben nie so heimisch geworden. Und gleichzeitig ist der Verlust auf der anderen Seite. Und diese Entwurzelung, also nicht dort anzukommen und dort nicht mehr zu Hause zu sein, das ist etwas, was über die Jahrzehnte und bis heute nachwirkt. Aber das ist nichts etwas, was sie traurig macht, sondern das eben etwas, was zu ihrer Biografie und auch gehört und auch in ihren Liedern natürlich immer wieder eine Rolle spielt, gerade in den Liedern der 80er Jahre.
Und über den Film sagen Sie, es ist keine Doku, sondern ein Bettina-Musical. Ich würde eher sagen, es ist ein Doku-Musical, denn man erfährt ja inhaltlich doch sehr viel. Aber wie meinen Sie das konkret?
Naja, die Absicht war schon, nicht sozusagen ein Leben jetzt runter zu erzählen, sondern wirklich sie nochmal in ihren Liedern wieder zu erinnern und bedeutsam zu machen. Und die Geschichte, nicht nur ihre Geschichte, sondern auch, sagen wir mal, die Geschichte des letzten halben Jahrhunderts oder der DDR oder diese Zerrissenheit auch von Ost und West, die in ihren Liedern zum Ausdruck kommt, wirklich deutlich zu machen und sie als Liedermacherin, als Sängerin, als Lyrikerin auch wieder erkennbar zu machen und für heute doch sehr gültig. Ich finde, also was mir passiert ist beim immer wieder Anhören der Lieder, wie stark, kräftig und gültig die heute noch sind. Und das wollte ich auch in dem Film zeigen, dass diese Lieder zumindest gleichberechtigt, wenn nicht noch mehr, dort ihren Raum haben in dem Film.
Ja, es sind tatsächlich sehr aktuelle Lieder. Sie singt über Krieg, sie singt über die Gesellschaft, über auch Diversität in meinem Verständnis. Es geht um Feminismus. Also es sind sehr aktuelle Debatten, die sie da musikalisch zum Ausdruck bringt. Haben Sie eigentlich ein persönliches Lieblingslied?
Ja, das habe ich. Und das Lieblingslied heißt auch das Lieblingslied. Und meine Lieblingszeile, eine meiner Lieblingszeilen lautet: Fass mich nicht an, ach, fass mich an. Aber das hat eher mit Liebe zu tun und weniger, ob man an der richtigen Stelle das Maul aufmacht. Aber obwohl, damit hat es ja auch zu tun.
Es ist ja auch wichtig, das Thema Liebe. Im Film, da gibt es ja keine anderen Personen, die über sie sprechen, also keine Freunde, keine Kritiker. Es ist sozusagen ein langes Gespräch. Eingeflochten ist natürlich auch da die Musik. Warum haben Sie sich für diese Herangehensweise entschieden?
Also natürlich haben wir gemeinsam überlegt, wer Wegbegleiter von ihr waren. Und waren stimmt insofern, weil leider sind die, eigentlich sind fast alle inzwischen gestorben. Und wenn die Wichtigen fehlen, braucht man die nicht ganz so Wichtigen nicht dazu bitten. Und ich finde es dann immer auch eine gute Konzentration, wenn eine Person aus sich heraus erzählt und dadurch sozusagen es ein Zwiegespräch gibt zwischen der Frau auf der Leinwand und dem Zuschauer. Das ist, glaube ich, stärker, als wenn die Schwester jetzt noch eine Episode da erzählt und ein Freund da. Also so haben wir uns entschieden, uns voll auf sie zu konzentrieren.
Und man kommt ihr natürlich auch sehr nah dadurch. Also das war zumindest mein Eindruck. Vor allem aber auch, das ist ein Aspekt, den ich sehr interessant finde, ihr Berliner Dialekt. Wir hören mal kurz rein.
Meine Großeltern hatten ein kleines Häuschen in Zehlendorf und wurden von uns regelmäßig besucht. Auch in Ferien waren wir immer bei Oma und Opa im Garten in Zehlendorf. Und außer Oma und Opas und Tante Emmas Garten in Charlottenburg war alles feindlicher Boden. West-Berlin war für mich Feindesland, weil die Amerikaner und Adenauer dort herrschten. Und das war Kapitalisten, alle böse Kapitalisten und Kriegstreiber.
Ja, also Eka als Berlinerin fangen da ja sofort auch an, mich zu assimilieren. Aber ist es für Sie auch ein Stück Kulturgut? Denn es gab ja durchaus auch Streit in Ihrer Familie darüber, dass es auch wichtig sei, Hochdeutsch zu sprechen.
Ja, also das Berlinerische ist ja kein Dialekt, sondern eine Sprachfaulheit. Und bei ihr ist es tatsächlich die Quelle ihres Humors, ihrer Selbstironie und auch ihrer Haltung. Also sie redet, wie der Schnabel gewachsen ist und ist dabei wirklich kompromisslos, ehrlich, humorvoll. Sie hat ja auch mal Schauspiel studiert und das war nicht so ihr Ding. Hochdeutsch sprechen ist sozusagen eine Kunstform, die sie nicht beherrscht.
Sehr schön. Und abschließend, wie hat sie selbst auf den Film reagiert? Die Uraufführung, die war ja auf der Berlinale in diesem Jahr. Offiziell hat sie sich 2007 von der Bühne verabschiedet, aber hat sie jetzt durch diesen Film auch so etwas wie eine neue Bühne gefunden?
Also sie macht ja keine Tourneen mehr, tritt aber hin und wieder auf. Wir hatten das Glück, in dem Pandemiejahr, wo wir gedreht haben, dass es da diese zwei Konzerte gab, die wir drehen konnten. Was mich bei der Berlinale oder bei der Aufführung sehr berührt hat, war, dass sich viele junge Zuschauerstimmen gemeldet haben, die Bettina zum ersten Mal gehört haben und total von dieser, ich sag's mal jetzt auch von dem Film, aber von dieser Sängerin beeindruckt waren. Das hat mich sehr gerührt und sie hat den Film, ja, ich hatte mir den vorher gezeigt, vorher war sie skeptisch, aber das gehört dazu und dann hat sie ihn angenommen und glaube, ich finde es eine gute Würdigung für sie und freue mich, wenn Zuschauer dann so reagieren.
Und der Tagesspiegel schreibt ja auch über den Film, er ist so gefühlvoll wie Bettina Wegners Lyrik. Ab Donnerstag zu sehen im Kino, Bettina und ich sprach mit dem Regisseur Lutz Pehnert. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von und mit Michael Leverkus.
Der tschechische Schauspieler Josef Abraham ist tot. Er starb im Alter von 82 Jahren, wie die Nachrichtenagentur CTK mitteilte. Dem deutschen Fernsehpublikum wurde er durch seine Rolle als junger Arzt in der tschechoslowakischen Serie Das Krankenhaus am Rande der Stadt bekannt. Abraham spielte sowohl ernste als auch humorvolle Rollen. Als prägender Darsteller war er auch auf der Prager Theaterbühne Činoherný klub jahrzehntelang zu sehen. Abraham erhielt verschiedene Auszeichnungen, darunter auch den renommierten tschechischen Theaterpreis Thalie. Der Vorstand der Schriftstellervereinigung PEN will für den Erhalt der Institution kämpfen. Die Autorin und Vorstandsmitglied Maxi Obexer sagte im Deutschlandfunk Kultur, die Institution sei wichtig, vor allem in Zeiten der zunehmenden Kriege und Konflikte. Sie werde von sehr vielen Menschen gebraucht, die aufgrund ihrer Äußerungen und ihrer Meinung bedroht sind.
In so vielen Ländern ist der Deutsche Ben eine Anlaufstelle, ein Zufluchtsort. Er bietet die Solidarität an, er bietet Unterstützung an. Und es wäre ein Irrsinn, dass diese lange, lange gewachsene Institution einfach so fahren zu lassen. Und dafür hat sich ja auch letztendlich die Mitgliederversammlung ausgesprochen. Und wir versuchen das.
Die Schriftstellerin Maxi Obexer. Sie soll mit einem Übergangsvorstand und Interimspräsident Haslinger nun einen Neuanfang organisieren. In der vergangenen Woche war Präsident der Schriftstellervereinigung Dennis Yücel überraschend zurückgetreten. Der Führungsstil hatte zu internen Querelen geführt. Das Land Berlin finanziert mit 300.000 Euro ein Programm zur Unterstützung von Medienschaffenden, die vor dem Krieg aus der Ukraine in die deutsche Hauptstadt geflohen sind. Mit dem Projekt Lokaljournalismus im Exil werden Angebote gefördert, die aus Berlin in ukrainischer und russischer Sprache für geflüchtete Menschen, die von ebenfalls geflüchteten Journalisten stammen oder mitproduziert werden. Damit sollen Medienschaffenden aus der Ukraine, Russland und Belarus eine berufliche Perspektive gegeben werden. Und es soll helfen, dass sich Geflüchtete in Berlin und ihren neuen Umgebungen besser orientieren können. Organisiert wird das Programm von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Der US-amerikanische Cellist Yo-Yo Ma erhält den Birgit-Nilsson-Preis mit umgerechnet rund 1 Million Euro, eine der höchst dotierten Auszeichnungen für klassische Musik. Durch seine Meisterschaft und Hingabe an die Musik helfe Yo-Yo Ma, die Gesellschaft für eine bessere Zukunft zu stärken, begründete die Präsidentin der Stiftung Susanne Rieden die Entscheidung der Jury. Yo-Yo Ma ist einer der bekanntesten Cellisten der Gegenwart. Für seine mehr als 100 CD-Einspielungen wurde er mit 18 Grammys ausgezeichnet. Der Preis wird ihm am 18. Oktober in Stockholm verliehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Hallo und herzlich willkommen. Heute beginnt das 75. Filmfestival in Cannes. Stars wie Tom Cruise, Kristen Stewart oder auch Tom Hanks werden erwartet. Inwiefern aber hat sich das Festival zum Jubiläum verändert, erneuert und folgt dem Zeitgeist, der ja auch von politischen Debatten wie Gleichstellung und Diversität geprägt ist? Das erfahren Sie gleich hier im Deutschlandfunk Kultur. Salut et bonjour tout le monde. Heute eröffnen zum 75. Mal die internationalen Filmfestspiele von Cannes. Der rote Teppich wird an der Côte d'Azur nach 2 Jahren Pandemie wieder ausgerollt. Es gibt also keine Einschränkungen mehr. Und eigentlich ist es ja ein Ort, der die Kinokunst feiert. Sie geben sich sehr gerne selbstbewusst und durchaus auch elitär. Aber es scheint bei der Jubiläumsausgabe Veränderungen zu geben. TikTok ist zum Beispiel neuer Medienpartner des Festivals. Kryptowährungen sollen den Filmmarkt erobern und zu allem Übel gab es durch hackende Trolle, also Bot-Armeen, einen Angriff auf die IT des Festivals. Ja, was dieser Umbruch oder etwas positiver formuliert, diese Neugestaltung für das Festival und das Kino in Zukunft bedeutet, das weiß Patrick Wilinski in Cannes. Hallo hier im Kompressor.
Ja, hallo.
Eigentlich hebt sich Cannes seine Skandale ja immer fürs erste Wochenende auf, aber jetzt steht schon der langjährige künstlerische Leiter Thierry Frémaux in der Kritik. Es geht um Zensurvorwürfe. Was ist da genau los? Was hat der Cannes-Chef gesagt?
Ja, Deadline, ein amerikanisches Filmmagazin, hat gestern einen Artikel veröffentlicht, in dem es Frémaux und seiner Pressestelle vorwirft, ganze Interviewaussagen verfälscht und herausgestrichen zu haben. Also diese Praxis des Gegenlesens, muss man wissen, von Interviews existiert in den USA de facto ja nicht. Aber hier ging es ja eher um die redigierten Passagen, die verschwunden sind, in denen Frémaux sich gegen den Druck ausgesprochen hat, Filme via Quote zu besetzen. Es geht letztendlich immer um die gleichen Vorwürfe. Zu wenig Frauen, zu wenig People of Color. Heikel wurde es dann, als er sein Interesse bekundet hat, den Regisseur Roman Polanski wieder einzuladen, was selbst hier in Frankreich mittlerweile ein rotes Tuch zu sein scheint. Und absurderweise ist es aber so, dass diese Aussagen von Frémaux schon häufiger gefallen sind. Und ich vermute aber, dass die Pressestelle mögliche Shitstorm-Auslöser möglichst klein halten wollte. Und man merkt dann einfach, wie groß der Druck von außen immer wieder auf dieses Festival wird, sich an den aktuellen Diskursen ganz aktiv zu beteiligen.
Ja, dazu muss man ja sagen, viele Festivals, die bemühen sich ja, die Frauenquote zumindest zu erhöhen und sich auch gesellschaftlichen Diskursen über Diversität zu öffnen. Sie haben es gerade gesagt. Cannes allerdings scheint davon nach wie vor nichts wissen zu wollen. Wieso?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also überhaupt die Frage Qualität oder Quote oder geht vielleicht beides und geht beides auf einmal jetzt sofort? Und wie viel Widerstand möchte man leisten? Wann knickt man ein oder ist es überhaupt ein Einknicken? Frémaux hat gestern bei einer Pressekonferenz ja zugegeben, dass ehrlich gesagt er nur das abbilden kann, was da ist. Ja, 25% der eingereichten Filme kamen dieses Jahr von Frauen und 25% der Filme in der offiziellen Sektion sind von Frauen gemacht. Ja, also wenn die Filmwirtschaft sich ändert, dann wird auch sofort sich das im Programm zeigen, meint Frémaux, aber das meint er ehrlich gesagt schon seit vielen Jahren. Da würde ich ihm ehrlich gesagt zum Teil auch recht geben, aber ein anderer Teil der Wahrheit ist eben auch, dass Cannes unter einer enorm ja, alten Tradition festhält, seinen alten Freunden immer die, ja, die Filme zu garantieren. Also es gibt die Gebrüder Dardenne, die sind schon seit 20 Jahren, machen sie den gleichen Film und die sind halt abonniert auf den Wettbewerb. Und das sind halt so Slots, die sind rar und die sind gut, die sind ja, heiß begehrt, auch vom Nachwuchs, auch von zeitgenössischen Filmemachern, die gerne mal sichtbar gemacht werden würden im Wettbewerb. Die kommen aber da nicht hin, weil da die alten Freunde drin sitzen. Und das ist natürlich auch Teil der Diversitätsdebatte, nicht wahr? Sichtbarmachung. Und ein Festival hat ja vor allem eine Funktion, sichtbar machen von Dingen, die sonst untergehen im großen Mainstream-Wirrwarr aus Amerika.
Außerdem gibt es dann noch den Streit mit Netflix. Filme werden nicht mit in den Wettbewerb aufgenommen. Damit zeigen sie sich nicht sehr modern. Hingegen TikTok, der soziale Mediadienst, den ich persönlich boykottiere, der ist großer neuer Festivalpartner. Wie lässt sich das erklären?
Ja, das ist eine sehr interessante Bewegung und vielleicht ein Versuch, auch in Richtung Zukunft zu gehen, ja, hier das Event auch ins 21. Jahrhundert zu bringen. Da muss man ja wissen, dass Cannes ab Juni, seit dem 1. Juni, eine Präsidentin haben wird. Zum ersten Mal eine Frau, eine Deutsche übrigens, Iris Knobloch, die aus der internationalen Firmenwirtschaft kommt und eben nicht aus Frankreich. Sie ist sehr offen für Streaming, für Serien, für Online-Formate. Und TikTok als Partner könnte schon so ein Weg sein, vor allem die Jugend wieder ans Medium Kino zu gewöhnen, denn auch in Frankreich gibt es sinkende Besucherzahlen. Auch hier guckt man mehr auf Bildschirme als auf Leinwände. Es ist ein bisschen so, als würden die Influencer jetzt das Kino retten sollen. Ob das funktioniert, ehrlich gesagt, das wird sich zeigen. Intellektuell sind TikTok-Filme sicherlich genau das Gegenteil dessen, was Cannes hier gerne zeigt und sich als Kunst vorstellt. Aber es gibt ja auch schon die ersten Stimmen, die sagen, dass diese Clipstruktur von TikTok an den frühen Stummfilm erinnert. Und vielleicht gibt es ja da hintenrum dann doch Verbindungen.
Also Ihr Fazit ist, kann damit für die Zukunft des Films und Kinos gerüstet oder doch eventuell noch zu stolz und arrogant und ja, geht nicht mehr mit der Zeit, beziehungsweise hat die Zeit diese Institution mittlerweile überholt?
Also totgesagte leben länger, würde ich sagen. Und wirtschaftlich ist das hier immer noch das Nonplusultra für die Firmenwirtschaft. Also es gibt auch Bewegungen der Kryptowirtschaft, die versucht, hier Filme zu finanzieren. Bitcoin will sich vorstellen. Cannes hat aber ein Imageproblem. Ja? Es ist der Elfenbeinturm, er ist elitär, undemokratisch, abweisend. Und daran muss sich etwas ändern. Man muss diskursiver werden, debattenfreudiger werden, sich überhaupt auch fürs normale, in Anführungsstrichen, Publikum öffnen. Das ist eine große Aufgabe. Und dann hat dieses Festival eine Zukunft. Wirtschaftlich sind sie schon längst in der Zukunft angelangt, das muss man sagen.
Heute beginnt das Filmfestival von Cannes mit Maskenpflicht und vollbesetzten Kinosälen in Südfrankreich. Patrick Welinski in Cannes hatte die Infos. Herzlichen Dank.
Bitte.
Wie schwindelfrei sind Sie eigentlich? Mir würde ja schon schlecht werden, wenn ich auf dem Spielplatz auf ein Klettergerüst müsste, aber ich spiele ja nicht. Anderes Thema. Denn wir wollen über Brücken sprechen, über Glasbrücken vielmehr. Im Hochland von Vietnam ist die wahrscheinlich längste Glasbrücke der Welt eingeweiht worden. Die Bach Long-Brücke, zu Deutsch Weißer Drache, ist 632 Meter lang und verläuft 150 Meter über einem tiefen Tal. Architekturexperte Nicolas Bernau, Glas als Brückenmaterial, ich finde, das klingt sehr gruselig. Ist das nicht absurd?
Das ist eigentlich schon ziemlich absurd, aber man muss ja erstens mal ganz kurz bedenken, die eigentliche Brücke ist ja nicht aus Glas, sondern die ist ganz konventionell aus Stahl und Stahlseilen gebaut, ist eine wunderschöne Hängebrücke, also hat auch ganz tolle Proportionen und ist sehr, sehr elegant und schlank darüber gezogen mit Obergurten, an denen die an zwei hohen Pfeilern hängen, wie sich das so gehört, Modell Golden Gate in San Francisco, und dann hängen von dem Obergurt eben in sanft Parabelbogen runter die Seile, an denen die eigentliche Brücke hängt. Die wiederum ist dann auch aus Stahlfertigteilen konstruiert, in die dann wiederum die Glasplatten eingelegt sind. Also das ist die Konstruktion. Aber diese Glasplatten sind wirklich eine Sensation. Glas ist nämlich überhaupt gar nicht geeignet dafür, Spannungen auszuhalten. Es kann ganz gut Druck ab, aber es kann überhaupt keine Spannung. Kann man bei jedem Transport merken von der Fensterscheibe, sobald man die flach aufeinander legt, brechen die ganz leicht. Das heißt, es muss sehr kompliziert gesichert werden und es müssen vor allen Dingen extrem gute Gläser verwendet werden. Das heißt, in diesem Falle sollen die Gläser angeblich 5 Tonnen Belastung aushalten. Das wurde mit Autos und mit Lastwagen ausprobiert. Die ganze Brücke soll, zumindest wenn die Leute nicht gleichzeitig rumhüpfen, dann bricht jede Brücke übrigens zusammen, wenn die nicht gleichzeitig rumhüpfen, soll die doch immerhin 500 Menschen gleichzeitig aushalten. Na, und dann hat man einfach das Problem dieser blitzenden, spiegelnden Oberflächen, die jetzt schon auf den ganzen TikTok-Fotos, wir hatten ja vorhin schon TikTok, etc. zu sehen sind. Ja, die haben natürlich das Problem, dass Glas wahnsinnig leicht zerkratzt. Und zwar auch das am besten gehärtete Glas der Welt. Das kann man wunderbar in Berlin am Denkmal für die Bücherverbrennung sehen, bei dem die Glasplatten oben ständig ausgewechselt werden müssen. Sand kriegt einfach jedes Material kaputt. Ja, da haben die, glaube ich, jetzt noch ein bisschen zu arbeiten.
Und ist es denn die erste Glasbrücke?
Nein, überhaupt gar nicht. Also es gibt beispielsweise die große Glasbrücke, die ein Riesenskandal war in Venedig von Santiago Calatrava. Die besteht zu wesentlichen Teilen genau aus solchen Glasplatten. Ist irrwitzig unpraktisch deswegen, weil sie nämlich auch sehr glatt ist. Auch bei der vietnamesischen Brücke würde übrigens ganz klar gesagt, keine High Heels. High Heels machen erstens jede Oberfläche kaputt und zweitens sind sie eben sehr gefährlich. 2020 wurde in China schon eine 526 Meter lange Glasbrücke eingeweiht. Das gibt es auch in Märchen immer wieder, gerade auch in chinesischen Märchen. Glasbrücken, Porzellanbrücken, das fasziniert einfach deswegen, weil es so unglaublich fragil ist.
Aber warum denn dann solche Experimente?
Nein, letztlich, also in Vietnam ganz klar und auch in China übrigens, das macht man des Tourismus wegen. Da kommen eine Menge Leute, die machen Fotos, die bringen Geld dahin. Also das ist einfach ein Clou, das macht Spaß, manchen Leuten zumindest, da über eine Glasbrücke rüberzulaufen und dann 150 Meter durch die Glasbrücke nach unten gucken zu können. Aber es geht natürlich auch um einen zweiten Aspekt. Glas ist das große Material der Zukunft, was man eben alles machen kann mit der Technologie und wie modern man inzwischen ist. Und genau darum geht es auch bei dieser Brücke, nämlich zu zeigen für Vietnam, wir haben eine ganz, ganz moderne Technologie und wir können die auch einsetzen. Das ist so ein bisschen wie das, was man um 1800, also vor 230 Jahren gemacht hat, als man kleine Gartenbrücken aus Gusseisen gebaut hat. Die waren natürlich an sich vollkommen sinnfrei. Man hätte viel leichter eine Brücke aus Holz bauen können, aber mit Gusseisenbrücken konnte man zeigen, wir sind in der Lage, die Stahlproduktion zu beherrschen und sind deswegen konkurrenzfähig. Das ist ein nicht unwesentlicher Aspekt in einer Zeit, wo Glas immer mehr benutzt werden muss, unter anderem zum Beispiel, um Hochhäuser zu bauen, wo ja Glas immer mehr verwendet wird.
Aber aktuell fürchten ja auch viele Glasfabriken in Deutschland, dass es zu einem Boykott kommen könnte, also ihre kostbaren Maschinen in Minutenschnelle zu Schrott werden lassen.
Ja, das ist natürlich ein Problem. Glas ist einer der ersten Kunststoffe, die die Menschen überhaupt hergestellt haben, aus Sanden geschmolzen. Wir haben jetzt schon ein Sandproblem weltweit. Für den Beton, für kostbare Sande, wie sie für Glas benutzt werden müssen, wird dieses Problem nicht kleiner. Gas wird vor allem mal benutzt, um Gläser herzustellen. Das sind riesige Maschinen, die innerhalb von Minuten kaputt gehen, wenn die nicht immer ganz heiß bleiben. Also zweifellos, wir haben da ein großes Problem. Wir haben aber eben andererseits auch die Notwendigkeit, irgendwie 8 Milliarden Leute unterzubringen.
Und abschließend natürlich die alles entscheidende Frage, würden Sie denn selbst auch auf solch eine Glasbrücke gehen?
Etwa so gerne wie Sie auf ein großes Spielzeuggerät, das frisch in der Luft hängt. Auf gar keinen Fall.
Alles klar. Es kann durchaus zu einer Herausforderung werden, halten wir das fest. Über die wohl längste Glasbrücke der Welt in Vietnam sprach ich mit Architekturexperte Nicolas Bernau. Herzlichen Dank.
War eine Freude.